This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Andrea lässt sich scheinen, dem neuen Film von und mit Josef Harder. Ich bin's du, nicht Josef Harder und auch nicht Josef Harder, ist der Rino. Hallo Rino.
Hallo Stu.
Bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich versuche gerade meine Enttäuschung zurückzuhalten, dass du nicht Josef Harder bist, denn ich bin großer Josef Harder-Fan. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, gleichfalls.
Hast du dich denn, oder kennst du seine Filme? Er hat ja auch jetzt Regie geführt schon, also Wilde Maus zum Beispiel.
Wilde Maus habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich bin aber großer Fan von den Wolf-Haas-Verfilmungen mit Wolfgang Monberger und habe auch gerade jetzt vor kurzem nochmal Silentium mir nochmal angeschaut, als Vorbereitung auch auf den Dialekt, damit ich da schon so ein bisschen wieder reinkomme. Ich habe den ein paar Mal gesehen gehabt damals und dann auch die anderen Simon Brenner Filme und find den immer noch so gut wie damals.
Ja, also ich habe Wilde Maus jetzt auch noch nicht sehen können, leider. Aber ich mag auch diese Wolf-Haas-Verfilmung und auch so seine anderen Sachen, wo er mitgespielt hat. Also zum Beispiel Indien ist ein ganz hervorragender Film, eine sowieso hervorragende Komödie. Und ich habe irgendwas, also ich hoffe wirklich sehr, dass unsere Wiener Kollegin Kathi das nicht hört, weil mit der bin ich ja im Clinch. Aber ich finde, dass die Österreicher richtig gut darin sind, diese melancholischen, trockenen und auch durchaus schwarzen Komödien zu erzählen. Ich mag die sehr, sehr gerne.
Ja, absolut. Auch diese Situationskomik und die Verstrickung in Situationen, die sehr nah, finde ich, an der Realität und an dem, was man einfach so kennt aus Erfahrungen und so ist, aber dann trotzdem ad absurdum geführt irgendwie.
Ja. Jetzt haben wir hier den, ich glaube, das ist deine zweite Regiearbeit, Andrea ja. Lässt sich scheiden, die am 4. April in die deutschen Kinos kommt und die Premiere hatte jetzt zuletzt auf der Berlinale und da hatte ich das Gefühl, ist der Film so mittelgut angekommen. Wie wir den Film fanden, das werden wir jetzt herausfinden. Bevor wir das aber herausfinden, müssen wir erstmal klären, worum geht es denn in dem Film, außer dass da irgendeine Andrea vorkommt, die sich anscheinend scheiden lässt. Rino, sag mal an, worum geht's in dem Film?
Also, die Birgit Minichmayr, die man auch noch kennt aus doch mehreren bekannten Filmen. Sie war im Untergang, soweit ich weiß. Sie war auch damals.
Jeder war im Untergang.
Ja, sie war damals auch in der dritten Wolf-Haas-Verfilmung im Knochenmann. Da habe ich sie, glaube ich, auch. Obwohl Untergang war vorher. Also da kennt man sie her. Sie spielt die Verkehrspolizistin Andrea, die nicht nur gerade in der titelgebenden Scheidung mit ihrem Mann Andi steckt, sondern auch sonst in Aufbruchsstimmung ist, merkt man. Eine neue Stelle wartet auf sie in St. Pölten, die viel attraktiver ist als die Kleinstadt, in der sie gerade arbeitet. Ich habe tatsächlich nicht mehr auf dem Zettel, wo exakt das spielt. Wird's überhaupt erwähnt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich erinnere mich nur noch vor allem an diese absolut absurde Kreiselskulptur, die da ständig in Szene gesetzt wird, die irgendwie aussieht wie ein Pikmin aus dem Spiel.
Ja. Stimmt. Ich glaube tatsächlich, also der Ortsname wird, glaube ich, meines Erachtens nicht wirklich erwähnt.
Ah, okay. Ja. Jedenfalls, da möchte sie auch weg und möchte viel lieber auch Kommissarin werden. Und der Weg steht ihr eigentlich offen, bis sie nach der Geburtstagsfeier ihres Kollegen Georg, gespielt von Thomas Schubert, einen schwerwiegenden Unfall verursacht und sich dessen Konsequenzen entzieht. Und in genau diese Konsequenzen wird jedoch der abgehalfterte Lehrer Franz Leitner gezogen, gespielt von Kabarettist und Regisseur Josef Hader. Und so verstrickt sich dann diese Geschichte der beiden in eine mehr tragische als komödiantische Geschichte.
Ja, vielen Dank. Es gibt ja immer so Filme, die brauchen eine gewisse Zeit, bis man sich so an ihren Tonus gewöhnt hat oder bis man so reingekommen ist. Aber bei mir war es so, Andrea lässt sich scheiden, fängt an. Und ich wusste nach dem ersten Dialog, ich glaube, ich mag den Film. Wir sehen nämlich da halt Birgit Minichmeier und diesen Thomas oder Thorsten Schubert, wie sie halt einfach sich unterhalten. Und das erste Thema ist halt Geburtstag. Und da kommt schon diese schöne Weisheit durch, so eigentlich feierst du an deinem Geburtstag nicht, dass du älter geworden bist, sondern dass du ein Jahr gelebt hast oder dass du nur noch lebst. Und das ist so eine Art von melancholischer und lakonischer Humor, der mir wirklich zugesagt hat. Und dieser Film ist durchzogen davon. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit einer der größten Stärken des Films ist für viele. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist Andrea lässt sich scheiden, glaube ich, für einige Leute sowas wie 90 Minuten lang pure Hölle.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Er ist auch nicht ganz so durchgehend konstant witzig, wie der Trailer auch so ein bisschen vermuten lässt. Es wird schon recht bedrückend, relativ schnell. Man muss halt immer zwischendurch definitiv mal wieder lachen, aber auch in erster Linie oft auch, weil es einfach so schlimm ist gerade.
Ja, von der Grundstory her ist das ja wirklich auch ein Drama oder fast schon also ein Kriminaldrama, weil die Andrea ja halt ihren Mann überfährt unbeabsichtigt, dann Fahrerflucht begeht und wie du schon gesagt hast, dann der dieser Religionslehrer, der Franz Leitner, dann glaubt er hätte den armen Andy heißt der Ex-Mann, umgebracht. Und diese Andrea versucht dann ihre Spuren zu verwischen, aber es ist jetzt nicht so wie in einem Krimi, dass man irgendwie mitfiebert oder so. Sie macht das auch relativ, also nicht so ganz normal. Also wenn sie zum Beispiel ihr Auto zur Werkstatt bringt, dann achtet die ein bisschen drauf, nicht entdeckt zu werden, aber es ist jetzt nicht so, dass der Film daraus Spannung generiert. Und es wirkte auf mich wirklich ein bisschen so, als ob Andrea manchmal nicht alles egal ist, aber als ob sie sich fast schon wünscht, ertappt zu werden. Wie eine Frau, die irgendwie so unglücklich im Inneren ist, dass sie sich fast wünscht, halt ertappt zu werden, weil das vielleicht endlich mal eine Veränderung bringt. Eine Veränderung, die sie rausreißt aus ihrer alltäglichen Lethargie.
Ja, die Situation ist ja auch so, dass ihr das im Prinzip alles so in den Schoß fällt, dass sie da problemlos rauskommt eigentlich. Ne? Also das läuft dann genau so, dass sie da eigentlich sich den Konsequenzen theoretisch entziehen könnte. Und sie weiß ja auch, wie diese Mechaniken ablaufen, wie man jetzt jemanden kriegt, der sowas verursacht. Weil das ist genau ihr Job. Und da steckt sie jetzt selber mittendrin. Das heißt, sie macht das relativ souverän. Und das Ding ist dann aber, dass diesen Unschuldigen, den sie da halt unvermittelt mit reinzieht, dem setzt das so richtig zu.
Ja, und daraus entspinnt sich ja auch eine Art von Komik. Also mir tat dieser Leitner auch wirklich leid und der Hader spielt ihn auch wirklich toll. Also wie so eine Figur, die man am liebsten nehmen würde und aufpassen möchte, weil sie so zerbrechlich erscheint wie so eine Porzellanpuppe. Ja, aber ich fand es trotzdem teilweise wirklich komisch, wie diese beiden Figuren dann immer wieder aufeinandertreffen. Man muss auch sagen, aus meiner Perspektive, es gibt nicht viele Szenen, in denen Minichmeier und Hader zusammenspielen, aber die 3-4 Szenen, in denen sie zusammentreffen, sind für mich das klare Highlight des Films. Dann hat er wirklich Schuss.
Ja, finde ich auch. Vor allem dann auch eine Stelle, wo dann Andrea irgendwann aus eben dieser fast schon Lethargie irgendwie, die sich entsteht aus dieser ganzen Geschichte, wo sie dann da endlich mal draus rausbricht. Das geht einem schon auch echt nah.
Das Ganze wird aber, das darf man auch nicht unterschlagen, sehr gemächlich erzählt. Also es ist kein temporeicher Film.
Nee,
ein
überhaupt
Film, der sehr nah bei seinen Figuren ist, aber halt sehr gemächlich. Hat dich das gestört oder fandst du das eher passend?
Nee, ich fand das gut. Also in dem Fall hat mir das sehr gut gefallen. Ich fände das jetzt auch nicht passend, dass da jetzt irgendwie viel Tempo plötzlich reingebracht wird. Das wäre da nicht, war da nicht nötig. Ich finde, gerade durch diese Gemächlichkeit wird halt auch irgendwie die Schwere von der Situation irgendwie nochmal deutlicher. Wie du meintest, es geht ja nicht darum, dass jetzt da, also es ist nicht so ein typischer Mystery-Krimi, wo jetzt irgendwas aufgeklärt werden muss und wenn es dann aufgeklärt ist, sagen alle aha und dann ist ein großes Ende, sondern es geht mehr darum, was macht das mit uns oder mit ihr und mit ihm und kommen sie da wieder raus und wie überhaupt und wie das ist, irgendwann ist es halt auch so verstrickt, so, wie kommt man da wieder raus?
Ja, was ich auch schön fand, ich hatte immer das Gefühl, dass diese Andrea, wie gesagt, die wirkte immer sehr einsam, selbst wenn sie mit Leuten zusammen ist, wirkt sie immer wie so eine Außenseiterin, wie auch jemand, der aber gar nicht so richtig dazuhören und gehören möchte, außerhalb bei den Szenen mit dem Leitner. Da hatte ich immer das Gefühl, da haben sich zwei gefunden, ja, und es gibt ja immer wieder diese Versuche von ihr auch auszubrechen. Also sie möchte ja eine Stelle annehmen in einer Großstadt. Sie kommt ja auch, sag ich mal, mit einem ehemaligen Kollegen zusammengespielt von Robert Stadlober, der sie auch versucht zu unterstützen. Man merkt auch, dass er mehr von ihr möchte als umgekehrt, ja. Das lässt sie ja so alles über sich ergehen. Aber ich hatte immer das Gefühl, sobald die mit dem Leitner zusammen ist, da ist irgendeine Verbindung. Als ob die beiden das gar nicht wüssten, aber dass die beiden irgendwie wie Yin und Yang, die passen einfach perfekt zusammen, aber sie können es irgendwie nicht sehen in ihrer Lethargie oder Melancholie.
Ja, einfach auch durch die beschissene Situation geht's halt einfach gar nicht. Aber ja, stimmt, das war der Stadlober, ne? Ich habe mich noch gefragt, ich hab vorhin bei IMDb kurz geguckt, dass der Stadlober war und hab's auch in den Credits gesehen. Gedacht, wer war denn jetzt der Stadlober? Aber der ist ja auch, den kenne ich doch so halt als Jungspund irgendwie, aber
crazy,
ist er halt auch nicht mehr. Im Film hat's nicht Klick gemacht, tatsächlich.
Ich fand auch ganz nett, wie der Film dieses Dorfleben porträtiert. Also er macht es jetzt nicht so, dass er nur Häme für dieses Dorf oder für diese Kleinstadt übrig hat, aber er macht es auch jetzt sehr offensichtlich, dass da echt der Hund begraben ist, dass da wirklich nicht viel los ist. Und ich mag einfach, wie dieser Film Einsamkeit zeigt oder inszeniert. Denn es gibt immer wieder so Szenen, wo der Leitner, der ja auch noch zu seinem großen Glück in Anführungszeichen auch noch zu Beginn trockener Alkoholiker ist, halt so sein Frust halt wegsäuft in so einer, es ist keine Kneipe, es ist ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so eine Schlagerdisco, so ein ganz seltsames Objekt, was irgendwie am Dorfrand steht und wo ganz furchtbare Musik läuft.
Ja, so eine Schlagerhütte irgendwie, ja.
Ja, genau. Aber es hat sowas, ich weiß nicht, sowas todtrauriges. Selbst wenn da irgendwie die größte Schlagerrotze mit jetzt die Hände zum Himmel läuft. Aber wenn dieser arme Leitner da steht vor seinem Gin Tonic und dann von so einer etwas älteren Dame irgendwie angemacht wird, es tat mir so in der Seele weh. Das war halt dieses Melancholische, was ich sehr genieße, wo ich aber auch jeden verstehen kann, wenn er oder sie sagt, nee, das ist mir zu much, das geht mir zu nah oder das lässt mich kalt. Wie ist es bei dir?
Ja, auch diese Modernität von allem irgendwie, dieses wie du meinst, dieses Dorfleben und die, wie sich alle irgendwie halt aufeinander hocken, aber doch keiner wirklich Kontakt zueinander hat oder keine richtige Nähe zwischen den Menschen da stattfindet. Also die sind auch sonst irgendwie alle für sich und merkt man auch bei so Floskelsachen wie Beileidungsbekundung und so. Das wird auch relativ oft inszeniert in dem Film. Einmal halt auch wirklich so im Vorbeigehen. Irgendwie so, oh, mein Beileid. Und jeder weiß es natürlich sofort, irgendwie, wenn was schief ist. Und alle, ne, also es spricht sich rum und jeder weiß das, obwohl die sich überhaupt nicht kennen irgendwie. Es ist diese Tragik des Mondänen irgendwie.
Ja. Ist auch schön inszeniert, wenn der, also sie wohnt ja bei ihrem Vater und der Vater ist jetzt auch nicht Mr. Obersympathisch, jetzt kein Arschloch, aber alles andere als liebenswürdig und der hat ja so einen Hund und wenn der Hund dann stirbt, wie der Vater darauf reagiert, aber im Gegensatz dazu ist ihm irgendwie alles andere komplett egal. Also auch dass ihr Ehemann, also ihr noch Ehemann gestorben ist, ist dem Vater relativ Wumpe. Und das durchzieht sich so durch den ganzen Film. So jeder Tod, der in dem Film passiert, hat für jeden immer eine andere Wertigkeit. Das fand ich auch ganz interessant, das zu sehen.
Ja, das stimmt. Ich fand auch noch krasser dann ihre Reaktion da beim Tierarzt. Das war auch so eine einfache Szene irgendwie. Und so ruhig und nichts passiert eigentlich. Die stehen da nur in dieser Tierarztpraxis und trotzdem haut die voll rein. Also die fand ich auch sehr enthüllend auch über den Charakter von Andrea, aber auch einfach diese Machtlosigkeit und dieses irgendwie halt ganz schrecklich, also auch überhaupt nicht lustig dann. Und das hat der Film dann doch, das zieht sich mehr durch als die Komik.
Also ich finde, dass Andrea lässt sich scheiden passt sehr gut so im Genre der Tragikomödie. Und wenn er ist wirklich komisch, er ist aber auch wirklich sehr, sehr tragisch. Und vor allem ist es halt oft so eine Tragik, die man, wie ich finde, manchmal erst so auf dem zweiten und dritten Blick erkennt. Also wenn zum Beispiel Andrea mit ihrer Schwester interagiert, die halt anscheinend einen Bauern geheiratet hat und Kinder hat und also mehr so dem, ich sag mal so, erfolgreich war, zumindest im Blick ihres Vaters. Aber die beiden wirken so auch so fremd, wenn die miteinander reden. Also es gibt, glaube ich, 2, 3 Szenen, die sie zusammen haben und jedes Mal, also ich wusste erst, glaube ich, beim zweiten Mal, ach, das ist ihre Schwester, weil es wirkt auf mich lange Zeit so, als ob es immer die Nachbarin ist. Ne?
Ja, genau. Man weiß da die Verbindung gar nicht so genau und weil die auch so distanziert ist irgendwie. Ja.
Lieber Rino, hast du noch irgendetwas, was du zu Andrea lässt sich scheinen loswerden möchtest?
Ich finde, es fällt mir irgendwie schwer, da eine uneingeschränkte Empfehlung auszusprechen. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich mag aber diese Art von Film auch einfach. Ich finde, wenn man sich jetzt eventuell vom Trailer ein bisschen fehlleiten lässt und einen Film erwartet, der in erster Linie Spaß macht, dann ist man ein bisschen schief gewickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann durchaus den einen oder anderen ein bisschen enttäuscht. Es ist jetzt auch nicht in einer Linie mit den Simon Brenner Filmen, da ist es viel weniger Plot, viel weniger schwarzhumorige Komik, aber trotzdem auf seine eigene, ganz eigene Art und Weise ein sehr schöner, sehenswerter, ruhiger Film, der nie langweilig ist, obwohl er so ruhig ist, aber ja, Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen justieren vorher. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt dummerweise Wilde Maus nicht gesehen. Ich kann da jetzt eben nicht sagen, passt das oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen. Ansonsten.
Ich glaube halt, wenn man sich ein bisschen mit Josef Hader beschäftigt hat, ich glaube, dann kann man schon ungefähr erahnen, was einen bei Andrea lässt sich scheiden erwartet.
Ich glaube auch.
Ja. Also ich würde, glaube ich, niemandem empfehlen, diesen Film blindlings reinzugehen, weil das, glaube ich, könnte echt schief laufen. Aber wenn man halt was übrig hat für Josef Hader und für dieses, ja, für diese Art, wie halt Österreicher oftmals ihre Tragikomödien erzählen, dann ist das, glaube ich, schon eine Empfehlung, zumindest von meiner Seite. Man muss aber wirklich wieder ganz klar sagen, der Film ist sehr gemächlich. Der ist, teilweise hat er was sehr Beklemmendes auch. Und das ist auch ein Film, der quasi nur so ein Bruchstück erzählt. Also da, wo der Film aufhört, würden andere Filme erst richtig anfangen. Und deswegen fällt es mir jetzt schwer, auch eine Empfehlung auszusprechen, dass jeder sich den Film angucken soll, wenn er am 4. April läuft. Aber ich wiederhole mich, wenn ihr Josef Hader kennt und den mögt, dann gibt es für mich keinen Grund, warum ihr Andrea lässt sich scheinen keine Chance geben sollte. Denn mich hat er wirklich, ja, sehr, es klingt jetzt falsch, aber bespaßt. Ich hatte damit wirklich eine gute Zeit. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, ich bin nach dem Kino bin ich rausgegangen und ich wusste nicht wirklich, was wollte der Film jetzt eigentlich von mir. Aber ich hatte eine gute Zeit.
Ja, ich hatte nicht nur eine gute Zeit, ich hatte auch eine schlechte Zeit zwischendrin in dem Sinne, aber ich habe sie genossen, sagen wir es so.
Oh ja.
Eine Frage habe ich doch zu. Wie bist du mit dem Dialekt klargekommen?
Ich hatte keine Probleme damit tatsächlich. Also ich bin ja großer Fan der Eberhoferei. Ich weiß, es ist bayerisch und nicht österreichisch, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich auch schon davor ein paar österreichische Filme gesehen habe. Deswegen hatte ich tatsächlich kein Problem mit dem Dialekt. Ich fand den nicht so schlimm. Es gab natürlich hier und da ein paar Worte, die anders waren. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Österreicher für Quark auch Topfen sagen. Deswegen war der Begriff Topfenstrudel jetzt auch nicht so schlimm für mich. Und ansonsten hatte ich nie für mich das Problem, dass ich irgendwas jetzt nicht verstanden hätte. Okay. Ging es dir da anders?
Nee, mir persönlich nicht. Aber wir haben ja eben vor kurzem nochmal Silentium gesehen. Und da saß meine Freundin neben mir, die nicht den Bezug zu Österreich auch so ein bisschen hat wie ich. Ich bin früher mit dem Kinderprogramm vom ORF auch aufgewachsen und kenne das von daher so ein bisschen. Aber da musste ich dann teilweise innehalten und kurz übersetzen. Und das war hier aber nicht ganz so tragisch.
Ich glaube auch, dass es geht. Ne? Also wir hatten auch keinen Untertitel. Ich glaube, die sind nicht notwendig.
Nee, genau. Er muss nicht untertitelt sein. Bei Silentium und so war ich ab und zu mal froh über die Untertitel. Hier geht's tatsächlich. Ich glaube, ein, zwei Sachen waren da ein bisschen schnell, aber man muss auch nicht jeden Schluck exakt verstehen.
Ja. Was ihr aber verstehen solltet da draußen, ist, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns folgt auf den ganzen Podcast-Plattformen, auf denen wir uns tummeln, unter anderem Spotify oder Apple Podcasts und wie sie nicht alle heißen, da könnt ihr uns alle folgen, da könnt ihr uns auch gerne bewerten, gerne mit einer positiven Wertung, am liebsten so 5.000, 6.000 Sterne, haut einmal raus, was ihr da habt, wir sind da nicht wählerisch, Hauptsache es ist positiv. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de, da findet ihr alle unsere Podcasts und noch viel, viel mehr und damit bin ich hier durch. Rino, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Sage noch ganz kurz, Andrea lässt sich scheiden ab 4. April in den deutschen Kinos. Und Rino, das letzte Wort gebührt dir.
Auch von mir das Gleiche. Wir lassen uns jetzt scheiden von den Zuhörern für heute.
Wir waren auch nicht sehr glücklich, seien wir ehrlich.
Das ist wohl wahr.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.